personalisierter Content. Naja, so klassisch, wenn man das hört, denkt man ja so immer an die Anrede, ne? So, sehr geehrte Frau Hachenberg, bla bla bla. Das ist so die Dimension, die man so typischerweise beim Thema Personalisierung hat. Nina, was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du Personalisierung beim Content hörst?
Ja, Personalisierung ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben tatsächlich ja auch erst mit dir gemeinsam vor 2 Jahren mit dem Thema angefangen. Und Personalisierung ist für uns wirklich eher so ja auf den Kunden zugeschnittene Informationen. Wer genau ist der Kunde oder welche Zielgruppe habe ich eigentlich unter meinen Kunden? Und darauf zugeschnitten, welchen Content schicke ich ihm eigentlich zu? Weil Kunden A vielleicht ganz anderen Content zuschicke als Kunden B, je nachdem, ja, was er auch eigentlich für einen Background hat und in welcher Phase er sich gerade im Kaufprozess befindet. Genau.
Cool, Bettina. Was sind so deine ersten Gedanken, wenn du den Begriff Personalisierung hörst?
Ich glaube, die Ina hat schon ganz wichtige Punkte gesagt. Also ich glaube, viele Unternehmen wissen oft gar nicht, welche Persona sie vor sich haben. Oder sie denken vermeintlich, sie wissen, wen sie vor sich haben. Und die ist wirklich, also der Markt wird enger. Ich glaube, der Konkurrenzdruck wird größer. Und dass er wirklich auch versteht, wen habe ich? Habe ich einen Installateur vor mir und einen Architekten zum Beispiel? Diese Zielgruppen sind sehr, sehr unterschiedlich von der Ansprache her. Es kann ein Thema sein, aber es muss sehr unterschiedlich auch ausgeführt werden letztendlich. Also was Ina auch schon gesagt hat, in welcher Phase befindet sich jemand? Installateur, bleiben wir Installateur einfach vom Thema her mal. Weiß ich als Unternehmen, in welcher Phase er sich befindet? Ist er in der Awareness-Phase und sucht nach einem Lösungsfind für irgendein Problem, was er hat? Oder ist er bereits wirklich so in dieser Evaluierungsphase? Und ich glaube, da stärker einzusteigen und das Unternehmen erkennen, ich muss meine Persona sehr genau kennen, ich muss gucken, mit welchem Inhalt hole ich die Persona ab und vor allem an welchem Touchpoint, ist ganz entscheidend. Und da würde ich immer am Anfang eines solchen Prozesses wirklich, du machst ja auch wirklich solche sehr persona-konzentrierten wirklich Workshops, wo du das analysierst mit Unternehmen. Ich denke auch, die Datenqualität ist entscheidend, dass man sagt, weiß man wirklich, hat man Marketingunterlagen, wo man herausfiltern kann, was braucht meine Zielgruppe? Hat man auch tiefe Interviews gemacht mit Kunden oder Partnern? Also ich denke, das sind verschiedene Triggerpoints, die man wirklich nutzen kann, um herauszufinden, ja, wen habe ich vor mir? Wie muss ich diese Person ansprechen? Wie kann ich ihrem täglichen Job letztendlich auch helfen?
Heißt, wir sind halt von dem sehr geehrte Frau Hanberg, sehr geehrte Frau Gippert, somit halt auf einer anderen Ebene, ne? Weil wir im Prinzip schon mal schauen, wie machen wir überhaupt die Ansprache, um jemand überhaupt zu erreichen, die Awareness zu bekommen, überhaupt mal in jemand in unsere Welt reinzuholen. Und dann fängt die Personalisierung halt dann an, wenn ich wirklich innerhalb von Prozessen die Ansprache ändern kann. Wenn ich aufgrund eines Verhaltens andere Content-Bausteine zum Beispiel anbiete, wenn ich sowas wie in einem Nurture-Prozess eine Weiche oder sowas eingebaut habe, dann wird es halt wirklich spannend und ja, letztendlich geht es um Empathie, ne, bei dem ganzen Tipp.
Es geht um Empathie, du sagst was ganz Wichtiges. Also ein Installateur spricht eine andere Sprache als ein Asset Manager oder ein CFO. Und da fängt schon an, glaube ich. Dafür tun sich viele denken, genau, ich schon, hallo, hier, ich bin das Unternehmen, ich habe die Lösung für dich. So einfach ist es eben nicht. Also ich glaube, was du gerade diese Nurturing-Prozesse oder überhaupt solche E-Mail-Prozesse, wo dahinter wiederum weitere Daten sind, sind wirklich komplex. Wir bearbeiten ja gerade gemeinsam ein Projekt, Norbert, und da sehe ich das eben auch. Also das ist Hirnschmalz. Ja? Also wie baue ich eine Strecke, erstmal von den E-Mails her, von der Ansprache, von der Tonalität, der Taxonomie für einen Installateur? Und wie baue ich eine gleiche Strecke zum gleichen Thema für einen Architekten oder Asset Manager? Die Sprache ist eine komplett andere. Ein Installateur möchte einfach auf den Punkt. Ein Architekt möchte vielleicht ein bisschen ausgeschmückter. Da kann ich auf einem ganz anderen Level mit ihm diskutieren, weil er vielleicht auf sich für Gestaltungselemente interessiert. Und sagen wir mal, ein CFO, der möchte eine ganz klare, sehr fokussierte Sprache, die auf Zahlen abzielt. Der möchte wissen, was kostet mich das Ganze. Und vielleicht auch noch, spare ich damit in irgendeiner Weise auch im Bereich Nachhaltigkeit, spare ich damit irgendwelche Energieeffizienzgeschichten ein. Also deswegen dieses Inhalt, Taxonomie, Sprache, Ansprache, da liegen Welten dazwischen und ich glaube, das muss er sich eben klar machen, weil solche Prozesse anstößt, dass man in einem ersten Schritt die Persona sehr genau ausarbeitet, welche Bedürfnisse, wo drückt der Schuh, welche Themen sind für so eine Persona interessant. Und dann muss man sich wirklich mit so einer richtigen, ich glaube, so meiner Matrix wirklich überlegen, welche Persona habe ich vor mir und mit welchen Keywords, mit welchen Themen, mit welcher Sprache, mit welchen Inhalten spreche ich jemanden an. Das ist das Komplexe. Aber ich glaube, wenn ein Unternehmen sich auf den Weg macht, ist es auch eine Riesenchance, ganz anders an Personen ranzutreten und sie wirklich auf die, ja, auf die eine Seite zu ziehen.
Ja, definitiv. Also ich denke mal, wir haben einmal den Hebel bei der Conversion, dass wir damit mehr Leute erreichen und mehr Leute auch von Stufe zu Stufe begleiten dürfen. Aber letztendlich dann halt auch nochmal dieses ganze Thema Erfolgswahrscheinlichkeit und Customer Experience ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level. Wie unterschiedlich sind in eurem Umfeld die Personengruppen, die ihr ansprechen wollt oder müsst?
Ja, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ich finde sehr interessant, auch in Richtung Bettina, bei uns geht es auch in Richtung Installateure. Installateure auf der einen Seite, dann haben wir als Zielgruppe wirklich auch Hands-on-Handwerker, die wirklich, also Handwerkermentalität. Dann aber auch bei den ähnlichen Themen sind es zum Beispiel auch Einkäufer, es sind Geschäftsführer, es sind zum Beispiel auch tatsächlich auch Leute aus der IT, die wir ansprechen mit unseren Lösungen. Und da merkt man halt schon auch von der Zielgruppe. Es ist vielleicht das gleiche Unternehmen, der gleiche Account, aber im gleichen Unternehmen komplett unterschiedliche Zielgruppen, die wir betrachten. Und da ist es halt auch ähnlich, was die Bettina gerade schon gesagt hat. Das gleiche Thema vielleicht, aber komplett anders aufbereitet für die verschiedenen Zielgruppen, weil ich genau auch bei jede Zielgruppe in meinem Zielunternehmen hat auch andere Problematiken beim gleichen Thema. Das heißt, ich muss ja genau rausfinden, okay, was ist eigentlich so der Knackpunkt bei dem Handwerker beim gleichen Thema und was ist der Knackpunkt beim Einkäufer, um dann darauf basierend im Endeffekt den Content aufzubauen.
Ja, da sagst du was Wichtiges, Ida, weil genau das, ne, also der Knackpunkt, was braucht ein Handwerkinstallateur, ne? Also ich beobachte es auch sehr intensiv gerade, dass auf Instagram zum Beispiel wirkt oder auf TikTok hervorragend kurze Clips funktionieren für Handwerker, wo irgendwas gezeigt wird, ja, und eine Lösung angeboten wird. Da wird wahrscheinlich ein Architekt die Nase rümpfen, aber so ein junger Handwerker, ich habe es verschiedentlich beobachtet, das kommt klasse an. Du merkst auch, dass diese kurzen Videos verdammt gut laufen, dass es den irgendwie den Nerv und die Sprache, die Tonalität der Zielgruppe trifft und ein Handwerker möchte lösungsorientiert. Ich habe hier Probleme, ich möchte eine Lösung, wie muss ich eine Schraube in die Wand kriegen, ja, oder wie muss ich irgendeine Leuchte an die Decke kleben. Und ein Architekt, das beobachte ich auch, da muss ich sehr viel mehr Hirnspaß reinlegen und einfach sagen, okay, er möchte vielleicht offensichtlich Cases haben, er möchte vielleicht ein Referenzobjekt oder ein Referenzprojekt haben, um vergleichen zu können, okay, wie wurde da mein Problem gelöst, wie kann ich es unter Umständen ähnlich für mich lösen? Das heißt, was mache ich? Unter Umständen wirklich aufwendige White Papers oder Trend Papers schreiben, wo ich wirklich sein Thema in einen aktuellen Kontext stelle und einfach zeige, wie es löst es gerade andere Architekten in Bauprojekten. Ja, also deswegen auf das, wenn man da mal in diese Maßnahmenebene reingeht, die Instrumente unterscheiden sich fundamental, stelle ich auch wirklich selber fest. Im Handwerk, Installateure wollen irgendwie einen Check haben, eine Checkliste oder sie wollen wissen, wie ein Produkt wirklich funktioniert. Ein Architekt oder du hast auch gesagt, Verkäufer irgendwie, die haben ganz andere Bedürfnisse. Und das macht es aufwendig. Da glaube ich, müssen wir auch noch das Thema Daten. Sind Daten vorhanden? Sind Informationen vorhanden? Ist ganz entscheidend. Und ich glaube, man muss auch in der Lage sein, auch als Kommunikationsexperte oder Marketing-Experte oder auch du, wie interpretiere ich Daten? Und wie wirklich nutze ich sie dann auch für die verschiedenen Personen? Das ist ganz entscheidend. Es kann immer ein Thema sein, aber wie nutze ich dann Informationen so, dass sie einem Handwerker zugutekommen oder Installateur und dass ein Architekt, Asset Manager oder auch Verkäufer sich wiederfinden? Ich glaube, das ist die Krux an der Geschichte. Und sind diese Daten auch vorhanden? Oder muss ich sie als Marketingverantwortliche auch selber recherchieren? Auch das ist möglich, aber dann wird es ein bisschen aufwendiger.
Nur um mal so ein erstes Learning in den Raum zu stellen, heißt, wir machen eigentlich kein B2B, ne, wo ein Unternehmen ein anderes Unternehmen erreichen will, sondern wir adressieren Menschen. Ja. Das ist so ein großes Learning, weil wir eben auf Account-Ebene können wir gar nicht so fein das Ganze runterbrechen und auch gar nicht messbar machen. Nein. Heißt, so erste Learning wäre, wen willst du eigentlich erreichen? Wer ist der Mensch, den du brauchst in deinem Zielunternehmen oder die Menschen? Weil es waren in der Regel in dem Thema, wo wir alle drei unterwegs sind, haben wir ja einmal den Menschen aus der Fachabteilung, wir haben einen Architekten oder einen Planer, in welcher Art auch immer, wir haben jemanden, der es ausführt. Also müssen wir ja eigentlich überlegen, wie wir diese Gruppe von Menschen erreichen.
Mhm. Absolut. Aber ich glaube, dieser Schubenfaktor, den du ansprichst, Norbert, ist ein ganz entscheidender. Ich würde auch sagen, B2B ist eigentlich B2H, B2H. Für mich entwickelt sich immer stärker dahin. Und da bin ich wieder bei meinem Anfangspunkt. Ich glaube, dieser Marktdruck, der gerade einfach herrscht. Ja, der Markt wird enger. Die wirtschaftliche Entwicklung, die globale Entwicklung, wie sie gerade ist. Also wenn du als Unternehmen dir Gehör verschaffen möchtest und wirklich auch dich von der Konkurrenz abheben möchtest, tust du gut daran, wirklich die Person als wahre Menschen wahrzunehmen und wirklich zu verstehen, wo drückt da der Schuh? Was brauchen die aktuell in ihrem Job, um ein gewisses Problem zu lösen? Und das geht natürlich nur, ich glaube, das ist auch noch ganz entscheidend, weg von diesem Silo-Denken. Also ich glaube, es ist ja immer noch so, also es verbessert sich, aber ich beobachte immer noch, dass so Vertrieb und Marketing so ein bisschen gegeneinander sich knirschen, ja? Also entscheidend ist, dass gerade die Vertriebsleute, die nun wirklich an vorderster Linie arbeiten, eng mit Marketing zusammenarbeiten, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und voneinander profitiert. Ja, also dass man von den Vertriebsleuten einfach erfährt, ja, wo drückt der Schuh? Genau, in welchem Entscheidungsprozess befindet sich gerade jemand? Oder was braucht er, um eine Entscheidung treffen zu können? Und das geht eigentlich nur, wenn man wirklich Interviews führt, oft mit Kunden oder mit seinen Persona unterwegs ist oder auch durch aktuelle Studieninsights bekommt, aber im Grunde am liebsten aus dem Feld heraus. Ja, also wenn die Vertriebsleute wirklich bei vielen Kunden sind, da sind sie tagtäglich, da mit einem kleinen Chatbogen arbeiten. Was braucht die Persona? Wo drückt der Schuh? Was sind die Bedürfnisse, die Needs? Ja, oder was sind die Themen? Was sind Trends, wo ein Installateur, ich glaube bei dem Thema jetzt einfach mal, gerne Insights hätte, aber nicht so genau weiß, ja, wie komme ich da ran? Ich hatte nicht die Zeit, über KI oder über Google zu recherchieren. Wenn du mir da, liebes Unternehmen, Infos liefern kannst, dann bin ich happy. Und ich glaube, das wird ganz entscheidend. Also, dass wir da sehr tief eintauchen. Und ich glaube, Vertrieb, Marketing, Kommunikation, auch Geschäftsleiter müssen dann noch intensiver zusammenarbeiten.
Ja, und eigentlich ist es ja nicht neu, ne? Das geht uns ja schon. Ne? Und geht uns hier allen genauso, wenn wir zu unserem Lieblingsitaliener gehen oder zu unserem Lieblingsasiaten. Und wir werden persönlich angesprochen und Mensch, magst du wieder dein Lieblingsgericht oder dein Lieblingsgetränk vom letzten Mal? Das ist ja im Prinzip auch Personalisierung. Ich bin keine Nummer, keine Anonyme, sondern ich bin jemand, den man kennt. Man kennt mich, meine Vorlieben und dementsprechend bekomme ich Angebote oder Ansprache. Und die Kunst ist einfach, das jetzt eben in den digitalen Raum zu übertragen.
Ich frage mich trotzdem, warum sich so viele Unternehmen noch so schwer tun, das in den digitalen Raum zu übertragen. Weil eben, es ist eigentlich ein alter Schuh, wie du so schön sagst, Norbert, aber ich erlebe im täglichen Arbeiten eben, dass viele Unternehmen immer noch pauschal sagen, nein, also wir haben ja die Informationen und wir sind ein B2B-Unternehmen und das passt dann schon für alle Zielgruppen, irgendwie alle Personen. Das begegnet mir noch sehr häufig. Und ich glaube, da muss interessanterweise trotz allem noch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Auch dieses eben, es gibt nicht den Architekten, nicht den Asset Manager, sondern auch innerhalb dessen gibt es noch Unterschiede. Also ich glaube, ich erlebe in meiner täglichen Arbeit, dass ich doch viel aufklären muss, dass ich für Verständnis wirklich auch werben muss, dass man sagt, nein, guck lieber den Installateur an oder die Gruppe der Installateure, setz dich mit denen auseinander, mach mal Umfragen, mach mal tiefen Interviews oder anonymisierte Umfragen oder versetz dich mal in die Lage rein, frag die auch mal, was sie eigentlich brauchen, in welcher Phase sie von uns eine Checkliste brauchen oder eine Anleitung brauchen oder ein cooles, kurzes Video brauchen. Das erlebe ich bei der täglichen Arbeit. Es ist noch nicht selbstverständlich.
Was ich nicht glaube, kann ich nur zupflichten.
Okay.
Nee, das ist tatsächlich so. Bei uns ist es auch das Thema, ich erlebe es jeden Tag, auch dieses klassische Silo-Denken, was wir haben, Vertrieb, Marketing. Auch wenn wir da jetzt, ich sag mal, schon seit 2-3 Jahren jetzt dran sind, das mehr zusammenzubringen, man merkt trotzdem jeden Tag noch, da sind immer noch diese klassischen Denkhürden auf. Auf einmal kommt jetzt das Marketing und will sich mit unseren Kunden unterhalten. Das ist ja eigentlich mein Hoheitsgebiet als Vertriebler. Mhm. Warum fängt jetzt auf einmal das Marketing an, mit dem zu sprechen? Will ich ja eigentlich gar nicht. Und da den Vertrieb zu überzeugen, dass er im Endeffekt ja was davon hat, dass ihm ja auf der einen Seite Arbeit abgenommen wird, weil die aus dem Marketing können seine Kunden vorqualifizieren und die Vorarbeit leisten. Und dieses Verständnis reinzubekommen in diesen klassischen Vertriebler, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel auch deutschlandweit einen Außendienst unterwegs, der mir dann auch sagt, ich kenne aber meinen Kunden, da braucht ihr gar nicht mit denen zu sprechen. Dann sage ich immer, kennst du denn wirklich diesen Kunden? Weil auch da, du sagtest es, Bettina, vom Vertrieb mal so eine Rückmeldung zu kriegen, was sind so die aktuellsten Themen, die gerade interessieren, was braucht der Kunde? Ne? Das auch rauszukriegen, finde ich, vor allem bei uns jetzt auch sehr, sehr schwierig, weil der Vertrieb halt sagt, ich kenne meinen Kunden, der braucht das gar nicht, mit dem spreche ich, den rufe ich dann an, wenn er was hat und dann ist gut. Aber das dazwischen ist halt auch schwierig. Ne? Was ist, wenn der Außendienst halt mal 3 Monate nicht mit dem telefoniert? Was passiert halt in dieser Zeit? Eigentlich gar nichts. Und ich glaube, das ist dem Vertrieb gar nicht bewusst, dass man genau diese Zeit, wo er ja nicht aktiv mit dem Kunden kommunizieren kann, dass man die Zeit nutzen kann und ich sag mal im Endeffekt so ein bisschen passiv durchs Marketing da auch die Kundenbindung aufrechterhalten kann oder die Kundenbindung zu stärken. Ich glaube, das ist auch so das Thema.
Sehr guter Punkt. Ich glaube, was wir bei dem begegnen kann, das war noch gar nicht angesprochen, das Thema Messbarkeit. Und ich glaube, damit kann man wirklich auch dann so wirklich den Lead vom Vertrieb wirklich auch packen, plus natürlich auch CEO und CFO, dass man wirklich auch aufzeigt, wenn wir solche Merchant-Prozesse aufsetzen im digitalen Raum, dass man sagt, wir klemmen eine Logik dahinter. Und natürlich muss da auch das Wissen von den Vertriebsleuten mit einfließen, ganz klar. Und dass wir sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal die Strecke an, wir lassen dich mal 4, 5 Monate laufen. Und liebe Vertriebe, wir zeigen dir mal, genau, in der Zeit, in der du mit unserem Kunden nicht sprichst, docken wir immer wieder an. Wir geben Impulse. Wir schicken immer wieder E-Mails, Angebote, Gesprächsangebote oder Content-Angebote an die Kunden, mit denen du nicht sprichst. Und wir gucken mal, was hinten rauskommt. Es funktioniert nicht immer, aber ich glaube, diese Messlogik, das ist auch Vertriebarbeit mit Zahlen. Ja, ich meine, der wird auch daran gemessen, dass man die Abschlüsse macht etc. Und ich glaube, diese Messlogik ist ganz entscheidend, dass man die auch hier mit dem Vertrieb auch durchaus erarbeiten, sagt, bring dein Know-how mit ein und wir definieren die Strecke und gucken, wir messen wirklich an verschiedenen Punkten, was hat sich eine Person heruntergeladen, was guckt sie sich an, was interessiert sie und auch dieses Rückkoppeln damit dem Vertrieb zu sagen, okay, das Content Piece hat nicht besonders gut funktioniert. Sie müssen das auch einfacher formulieren oder aufwendiger formulieren, wenn es ankommt. Und ich glaube, dann packt man den Vertrieb auch und kann ihm aufzeigen, okay, wenn du mal 3 Monate nicht mit unseren Kunden sprichst, bleiben wir trotzdem eng an ihm dran, weil wir haben wirklich einen inhaltlichen Prozess, mit dem wir unter Umständen unserer Persona steuern können.
Also ohne zu weit vom Thema Personalisierung abschweifen zu wollen, aber ich glaube, da ist noch eine Ebene dazwischen und die ist genau gerade nicht die Logik, sondern die ist Angst. Der Vertrieb hat Angst vor Transparenz, hat Angst vor Kontrollverlust. Da spielen noch mehr Sachen eine Rolle, wo man angehen muss. Und da dieses Zusammenkommen ja die Basis für Personalisierung ist, ist es eigentlich doch wieder unser Thema. Wo ich immer nur empfehlen kann, liebes Marketing, ich erlebe so, dass das Marketing eher führend ist im Moment. Das beim ganzen Thema Digitalisierung, Automatisierung geht das Marketing voran. Der Vertrieb bremst eher. Und da empfehle ich, so ein bisschen diese Angst mit ins Bild zu nehmen. Das ist nicht immer nur Boshaftigkeit vom Vertrieb oder Ignoranz. Da steckt meistens eine Angst dahinter. Also im Endeffekt reden wir über Change Management. Also zu überlegen, wie kriege ich den Vertrieb an den Tisch? Weil da schließen sich jetzt so viele Kreise wieder, weil wir brauchen Daten, um zu personalisieren. Wenn wir die Daten nicht haben, müssen wir Annahmen treffen, müssen aufgrund der Annahmen Sachen ausspielen. Also zum Beispiel einen LinkedIn-Post, der die funktionale Ebene meines Angebotes bespricht. Danach die rechtliche Komponente, danach die Anwendungskomponente, danach die wirtschaftliche Komponente. Damit sammle ich Daten ein. Und wenn ich diese Daten habe, kann ich darauf basierend dann eben personalisiert andere Dokumente zum Beispiel ausspielen und anbieten. Aber um diese Annahmen zu treffen, brauche ich einfach das Wissen über den Markt, über die Kunden. Und da muss ich den Vertrieb mit an Tisch kriegen. Und da ist so, würde ich so ein bisschen Feingefühl im Marketing empfehlen, nicht nur logisch zu argumentieren, sondern eben halt auch die Angst des Vertriebes mit in Betracht zu ziehen.
Ja, du sagst schon was Richtiges, Norbert, weil im Grunde muss der Vertrieb die Karten auf den Tisch legen. Ne? Und da hast du recht, dass die Angst mitspielt, weil vielleicht der eine oder andere Vertriebler ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie Kollege X und plötzlich wird es offengelegt, ja, dass er vielleicht nicht genügend Gas gibt, nicht genügend Kundenkontakt hat oder nicht tief genug gehende Kundenkontakt. Ich gebe dir vollkommen recht. Da sind wir auch da bei dem Thema Faktor Human wieder. Auch die Vertriebler ernst nehmen. Und ich meine, das haben wir jetzt auch schon erlebt, genau bei den verschiedenen Workshops, die Vertriebler von Tag 1 mit ins Boot holen. Sie ernst nehmen, ihr das Gefühl geben, ihr seid die Owner eigentlich von unseren Kunden. Wir nehmen euch ernst. Und das, was ihr sagt, hat auch Gewicht. Also ich gebe dir schon recht, es ist eine Balance, ne? Also, dass man die nicht überfährt. Natürlich sind wir im Marketing dann diejenigen, die inhaltlich das Ganze entwickeln. Aber die Vertriebler müssen sie anzapfen und müssen ihnen Angst nehmen. Du wirst dich downgegradet oder die Erfolgsprämie wird geschmälert, wenn du jetzt vielleicht nicht ganz so viele Kontakte beisteuern kannst wie Kollege Y irgendwie. Ich gebe dir recht. Das ist eine sehr gute Einrichtung.
Ich erlebe manchmal, dass der Vertrieb bewusst Leads vom Marketing ignoriert, weil die kommen ja vom Marketing. Die hat er ja mehr selbst erzeugt, was ein völliger Schwachsinn ist, weil er kriegt ja die gleiche Provision. Also da merkt man, dass das Ganze mit Logik nicht viel zu tun hat, sondern dass da eben ganz viel Emotionen auch mit dazu ist. Ich würde auf einen Punkt nochmal kommen wollen, den ihr beide angesprochen habt. Warum verstehen Unternehmen das nicht? Und das ist so, ich bin ja ein alter Vertriebler. Ich habe ja im Vertrieb angefangen und habe am Anfang erlebt, dass es dann irgendwann heißt, ja, du musst verkaufen. Ja? Wann verkaufst du denn? Wann kommt denn deine Präsentation und wann kommt denn dein Pitch und. Und ich glaube, dass es so tief gerade im B2B noch verankert ist, dass dieses, was uns im Wege steht, diese Empathie aufzubauen und zu personalisieren, ist einfach das Ego-Posting. Weil auch gerade im B2B alle so begeistert von ihren Produkten, von ihren tollen die sind ja toll, um Gottes Willen. Die sind ja mit viel Erfahrung und Forschung entstanden. Aber sie werden eben halt dementsprechend auch eher im Ego-Posting-Modus angeboten, verkauft. Ina, wie stark ist bei euch dieses Thema Ego-Posting in eurer Branche? Nicht in eurer Firma, sondern in eurer Branche.
In der Branche ist es, glaube ich, sehr verbreitet tatsächlich. Egal, ob man jetzt über eine Messe geht, ob man jetzt über digitale Kanäle geht, über die Webseiten geht, da heißt es wirklich so dieses, mein Produkt ist das beste, kauf es. Der Klassiker. Oder auch, wenn man sich mal so Branchen-Newsletter anguckt, ne? Also alles, was ums E-Mail-Marketing geht, da wird sehr, sehr viel das Produkt selbst beworben. Was wir halt jetzt auch festgestellt haben, wir machen es eigentlich gar nicht mehr. Wir sind da echt zurückgerudert, haben gesagt, okay, nee, das wollen wir gar nicht mehr, weil ich habe zumindest festgestellt, der Kunde will es auch gar nicht mehr, weil der kriegt jeden Tag so viele Nachrichten von verschiedensten Unternehmen aus der Branche. Das Produkt ist das Beste, das und das auch wieder. Und er wird im Endeffekt nur noch mit Produkten konfrontiert, aber gar nicht mehr mit den Lösungen für sein Problem. Und da sind wir halt hergegangen und gesagt, okay, wir rollen das jetzt einmal komplett von der anderen Seite auf. Und wir haben eigentlich gesagt, okay, was ist das Problem des Kunden? Wie können wir das lösen? Klar, dass man vielleicht zwischen den Zeilen auch immer das Produkt mit flankieren lässt. Das ist klar, weil irgendwie muss man es ja dann auch an den Mann bringen. Aber wir sind eher hingegangen und sagen, okay, wir analysieren erstmal das Problem und geben dem Kunden dann eine Lösung oder Lösungswege an die Hand, die er auch selber erstmal auf die Idee kommen könnte, dass unser Produkt die Lösung ist, die sein Problem dann im Endeffekt auch löst. Und ich finde es sehr interessant, dass trotzdem, und unsere Branche zum Beispiel, die ist auch sehr, sehr, sehr konservativ. Wir sind in der Wasserversorgung unterwegs. Ich glaube, die größte Erfindung der letzten 2000 Jahre war, dass das Rohr nicht mehr aus Asphalt oder aus Zement ist, sondern aus Kunststoff. Da tut sich halt auch nicht viel. Da gibt's auch nicht so viel Innovation. Also klar gibt es Innovation, aber jetzt nicht diese bahnbrechenden Innovation. Und trotzdem ist es halt immer so, dass gesagt wird, okay, meine Lösung ist die beste, das ist das Beste. Aber dann hinzugehen, okay, was ist wirklich das Problem des Kunden? Wie kann man es auch vielleicht mal zwischen den Zeilen auch lösen? Durch, was die Bettina auch sagt, ich gebe ihm Checklisten an die Hand. Ich stelle vielleicht nicht unbedingt mein Produkt in den Fokus, sondern eher mein Unternehmen. Dass ich als, ich sag mal, als Partner diene, als Unterstützung diene, auch als Know-how-Geber auftrete und darüber im Endeffekt auch, ich sag mal, sekundär Produkte verkaufen kann, sondern ich bin eher oder ich möchte eher als Partner wahrgenommen werden, als derjenige, der mir hilft, mir unterstützt aus Sicht des Kunden. Und wenn ich dem Unternehmen einmal vertraue, weil ich kriege da relevante Informationen für mich, wo ich vielleicht nicht unbedingt erst mit einem Produkt interagiere, sondern ich gucke mir mal ein White Paper an, ich gucke mir eine Checkliste an, ich drucke mir die vielleicht aus und die hilft mir im Alltag. Wenn ich dann irgendwann mal wirklich ein konkretes Produkt brauche oder ein Problem habe, das ich lösen muss, wende ich mich vielleicht als erstes an das Unternehmen, dem ich halt vertraue, weil ich im Endeffekt genau die Informationen da in der Vorzeit schon rausziehen konnte. Habe in meinem Kopf vielleicht auch so ein bisschen die Verknüpfung gemacht, okay, die haben Ahnung von diesem Thema, dann gucke ich mir vielleicht doch als erstes auch mal die Produkte an.
Ja, du hast perfekt zusammengefasst, das wäre jetzt auch so meine Antwort gewesen, nämlich, also ich glaube, viele ja ältere Vertriebler sind noch drauf gepolt, wir verkaufen Produkte. Ich stelle auch bei vielen Unternehmen fest, das ändert sich gerade. Ich verkaufe auch die Lösung drumherum, was du so schön skizziert hast. Und ja, okay, ja, es ist vielleicht nur ein Rohr, wo Wasser durchläuft. Aber ich glaube, auch da kann man wirklich diese vielfältigen Themen, die drumherum sind, wunderbar wirklich beleuchten. Was du gesagt hast, ihr positioniert ihr als Lösungsanbieter oder als eine Wissensquelle, als eine Know-how-Quelle. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und das eine, ja, es läuft Wasser durch, prima, und es bleibt nicht mehr so viel hängen und rostet nicht mehr, und rostet nicht durch. Das zweite ist aber, da berate ich gerade auch verschiedene Unternehmen, hol dir auch Key Opinion dazu, dass die mal Fachbeiträge schreiben, ja? Was heißt das? Wasser einsparen, effizienter sein und so weiter und so fort. Also wenn man auch da wirklich sagt, man positioniert sich als Unternehmen, am Ende müsst ihr Produkte verkaufen. Ich glaube aber auch, die jüngeren Vertriebler und die jüngeren Leute, die wollen eher mehr über Themen, über Lösungen abgeholt werden. Und ich berate auch gerade Unternehmen, wo ich sage, genau, holt euch Key Opinion wieder rein. Die Fachbeiträge schreiben, Blogbeiträge, Wasserexperten oder Ernährungsexperten, die einfach den Fächer aufmachen. Am Ende geht es um die Lösung. Aber wenn jeder schreit, ich habe irgendwas für Ruhe, ja, was ist das Differenzierungsmerkmal? Das Differenzierungsmerkmal, und dann sehen wir uns im Nurturing-Prozess und diesen personalisierten, zeigt mir wirklich, wie ich jetzt in meinem Job aktuell irgendwo ein Problem löse oder auch langfristig. Und das geht eben nur darüber, indem man Know-how, Wissen vermittelt, Informationen bietet oder den Fächer aufmacht und sagt, ja, es sind vielleicht nur Rohre, aber drumherum kannst du das und das und das Problem auch noch mit lösen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Ich würde gerne noch ein bisschen Begriffsdefinition betreiben. Ja. Wir reden hier immer so frank und frei über Persona und Nurture und. Vielleicht unsere Zuhörer, vielleicht sind wir in dem Thema noch nicht so tief drin. Von daher, gerade weil bestimmte Begriffe auch so ein bisschen Bullshit-Bingo-Potenzial haben. Also wenn wir über Persona reden, wir alle drei, dann reden wir nicht über die 0815-Persona, wo erklärt wird, wie viel Rotwein sie trinkt und welches Obst sie mag und welches Auto sie fährt, sondern eine ganz tiefe Persona-Profilierung, die die Grundlage für die Personalisierung darstellt. Ich will mal so ein paar Beispiele ins Rennen werfen, dass über diese Empathie, die wir eben gesprochen haben, da muss ich in die Schwarzpunkte eintauchen. Da muss ich mir überlegen, was hat dieser Techniker, dieser Handwerker, dieser Architekt, dieser Planer, dieser Einkäufer, welche Probleme, welche Schmerzen hat er oder sie, die zu meinem Thema passen, die dazu führen, dass mein Thema die Lösung ist. Welche Entscheidungskriterien herrschen dort vor? Geht es um Preis? Geht es um Funktionen? Geht es um Integration? Was könnten Hinderungsgründe sein? Dann aber auch so Sachen, wo wir in die Neuroebene tiefer reingehen. Ich nehme als Beispiel die Metaprogramme, wo wir sagen, ist unsere Persona, ist der Planer, ist der eher, also Metaprogramme sind immer Wortpaare, ist das eher ein Mensch, der es hin zu einer Lösung, hin zu einem Ergebnis, oder weg von einem schlechten Zustand, weg von einem Risiko zum Beispiel. Und für mich ist immer ein gutes Beispiel dieses Thema optional, prozedural. Ein prozeduraler Mensch, was will der? Der will eine Anleitung. Das heißt, da baue ich einen Content, der einen Checklistencharakter hat oder eine Roadmap. Also wie du deine Wasserversorgung vom Zustand A zum Zustand B bekommst, das liebt der prozedurale Typ. Der optionale Typ, der will sowas nicht. Der will einfach nur Module und will sich seine Lösung selber zusammenbauen. Jetzt kann ich mir bei der Persona-Profilierung schon überlegen, ist mein Planer, ist mein Handwerker wahrscheinlich eher der optionale Typ oder eher der prozedurale Typ? Und so gibt es eben da noch weitere Ebenen, dieses Thema internal, external. Der Externe sucht, wie sein Umfeld Lösungen generiert, wer was wie gemacht hat. Da kann ich wunderbar mit so Sachen wie State of the Art agieren oder Best of oder sowas oder Anwenderbericht. Das will der Externe lesen. Der Internale glaubt, alles selber am besten zu können. Der will so eine Ansprache nicht und der will so einen Content nicht. Und das sind so Sachen, wo ich jetzt natürlich gerade im digitalen Bereich wunderbar virtuell spielen kann und einfach AB-Tests machen kann, verschiedene Optionen anbieten kann. Also ich merke bei meinen Kunden, dass die manchmal sagen, ja natürlich, prozedural, ganz klar prozedural, keine Diskussion. Aber selbst da würde ich einen AB-Test in LinkedIn zum Beispiel aufbauen und würde einfach gucken, sind vielleicht doch ein paar Optionale auch dabei und baue dann eben den entsprechenden Content dafür auf.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das ist so eine Ebene, die ich ganz wichtig finde, dass man diese Profilierungstiefe versteht. Weil je tiefer man hier profiliert, desto wunderbarer kann man da natürlich auch den Content personalisiert ausgeben.
Absolut. Ich meine, das macht natürlich, du hast es perfekt jetzt beschrieben, aber das macht natürlich komplex. Das merke ich jetzt auch. Man muss dieses AB-Testing machen. Man muss die richtigen Keywords auch haben. Ja, idealerweise arbeitet man auch mit Geo- und SEO-Leuten wiederum zusammen, die auch dann genau gucken, nach was wird gerade gesucht. Ja, und man muss ich euch jetzt nicht erklären in dieser Runde. Es gibt noch viele, die noch klassisch googeln, obwohl sich ja da inzwischen auch die KI öffnet. Viele suchen inzwischen auch über KI oder fragen die KI. Und da fängt das schon an. Also wie formuliert man auch LinkedIn-Strecken da? Wie muss das dann aussehen? Und ja, das ist diffizil, aber ich denke auch, ich habe jetzt auch so eine Strecke gebaut für einen Kunden. Es lohnt sich, hat mich Schweiß und Mühe gekostet. Aber ich merke einfach auch, wenn es für drei verschiedene Persona sind wir damit bei dem Thema wieder ausgearbeitet und die klingen komplett unterschiedlich, weil ich wirklich mit der Hilfe von einem SEO- und Geo-Expertin wirklich die richtigen Keywords mir habe geben lassen und daran entlang den Content entwickelt habe. Und das ist vollkommen recht. Der eine will es kurz und knackig, der andere ist bereit, wirklich Analysen zu lesen und dementsprechend sind jetzt auch die Posts aufgebaut. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich bin überzeugt davon, es funktioniert. Aber da muss man eben auch eintauchen und da sind wir bei diesem Thema Vertrieb und Marketing, tun sich echt einen großen Gefallen, wenn sie da eigentlich zusammenarbeiten. Ja. Also Persona, wolltest du es auch nochmal erklären, was eine Persona ist, weil es viele sagen, wollten Zielgruppen oder Bezugsgruppen, vielleicht müsst du auch das mal differenzieren, Norbert. Dann bist du doch der Richtige für, um das mal ganz kurz zu erklären.
Naja, im Prinzip geht es darum, wer ist der ideale Interessent, den wir gerne generieren möchten. Und heißt, also da merke ich oft, dass dann so das Thema Angst auch wieder ins Spiel kommt. Das Thema Angst der Fokussierung. Ja, dann stoße ich ja alle anderen ab. Und das ist natürlich Quatsch, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wen man nicht haben will, sondern es geht darum, wo man Geld und Zeit und Ressourcen reinsteckt, um mehr davon zu bekommen. Und wenn dann der Einkauf doch kommt oder der CEO, dann ist ja wunderbar, dann freuen wir uns natürlich. Aber den strategischen Wert, die Zeit, die Ressourcen, die geben wir eben genau auf diese spezifischen Personas, die ideal für unsere Customer Journey, wir nächste Bullshit Bingo Board, die wir eben in unsere Customer Journey eben reinholen wollen. Und um das Thema Nurturing, das wir eben noch hatten, auch da wieder, Nurturing heißt nicht 5 dumme E-Mails in Folge. Sondern wir haben ja, wenn wir über Personalisierung reden, haben wir ja einmal, ihr habt beide eben von dem Thema Touchpoints gesprochen. Das heißt, diese Entscheidung, den Handwerker erreiche ich eher auf Instagram mit den passenden Content-Formaten. Den Planer erreiche ich eher in LinkedIn mit den passenden Content-Formaten. Das ist ja eine Ebene der Personalisierung. Welche Touchpoints bespiele ich? Und innerhalb der Touchpoints kann ich dann eben die Ansprachen variieren, wie eben über die Metaprogramme zum Beispiel beschrieben. Und im Prozess ist dann eben der Nurture-Prozess entscheidend. Und hier ist die Intelligenz wichtig. Wie konzipiert man so einen Nurture-Prozess? Bilde ich dort eben diese Weichen, diese Entscheidungswege? Bist du eher technisch unterwegs? Bist du eher wirtschaftlich unterwegs? Interessieren dich die Legal-Aspekte dieses Themas? Dann dort diesen Prozess so zu denken und die passenden Inhaltsbausteine dann eben innerhalb dieses Nurturing-Prozesses abzubilden. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen Vertriebsbashing gemacht. Ich bäsche mal so ein bisschen in Richtung Marketing.
Ja.
Ich merke beim Marketing oft, dass man so, naja, wir brauchen ein White Paper. Jemand hat gesagt, wir brauchen ein White Paper, also machen wir ein White Paper. Hier ist das White Paper, was willst du denn jetzt noch, ne, so auf die Tour? Mir fehlt da oftmals die Frage, hat das White Paper funktioniert?
Ja.
Hat es die Ergebnisse gebracht? Und das ist eben auch bei der Personalisierung dieses Thema. Ich will eigentlich nie mit dem Content-Baustein fertig sein, weil ich ihn immer optimieren will. Ich will immer gucken, hat das funktioniert? War diese prozedurale Ansprache optimal? Wir haben eine Conversion von, keine Ahnung, 11%. Ist das genug? Könnte es nicht noch mehr sein? Wie können wir das Ganze nochmal optimieren? Und wo ist noch Luft? Und das ist bei LinkedIn ja genauso. Der Traum ist natürlich, ich mache einen LinkedIn-Post und habe ein Ergebnis. Die Realität ist ja eine andere. Die Realität ist, ich muss diesen Kanal füllen. Ich muss ihn jede Woche füllen. Ich muss ihn jeden Monat füllen. Also bin ich eigentlich im Marketing froh über diese Varianz, die mir die Personalisierung bietet, auch wenn es natürlich viel Arbeit ist. Aber ich finde, das bringt das moderne Marketing nochmal weg von diesem, ja, ich habe ein Newsletter verschickt einmal im Quartal oder ja, ich habe ein White Paper gemacht, hinzu, ich habe hier ein Orchester und ich kann hier virtuos damit spielen und kann den Conversion optimieren, kann den Erfolg optimieren und freue mich auch als Marketing, das halt leider zu oft wenig strategisch, sondern eher operativ unterwegs ist, dieses strategische Werkzeug der Personalisierung an die Hand zu bekommen.
Also den Schuh ziehen wir absolut an und das beobachte ich auch noch. Marketing ist oft noch zu gießkannenmäßig. Ja, also wir machen White Paper, das wird schon passen. Und das ist die Krux. Das habe ich jetzt auch die letzten Wochen auch für einen Kunden gemacht. Ja, da war der Wunsch da. Wir haben Installateur, Architekten, Bauherren und wir haben Asset Manager und CFOs. Und das war eine Menge Arbeit und ich habe an die eigene Nase gepackt. Ich habe eben nicht ein Raster gemacht. Ich habe am Ende 4 Raster entwickelt. Sie wollten unbedingt so, also eher Trendpapers, also etwas kleiner als ein White Paper. Wir haben am Ende 4 Raster entwickeln, für jede Person ein eigenes Raster. So. Der Architekten, da haben wir wirklich auch ein Kurzessay gemacht und sind in die Tiefe gegangen, innerhalb des Trendpapers. Und beim Installateur haben wir Checkboxen gemacht. Wenn dann zum Beispiel, wenn du das Problem hast, dann kommt das. Ja, solche Geschichten. Wir haben wirklich konkret Checklisten da reingebaut. Was musst du beachten bei folgendem Thema? Und ja, du hast recht, das macht sehr viel mehr Arbeit, weil du nicht einfach einen Raster und nichts sagst, ach, wird schon passen irgendwie. Du musst dir wirklich Gedanken und dann wieder bei diesen Touchpoints-Themen, welche Problemstellungen, wo befindet er sich gerade, das muss dann differenzieren. Und ja, da coache ich inzwischen auch Marketing und sage, mach nicht ein Trackpaper. Also wenn, dann mache die Mühe und erarbeite überhaupt erstmal einen Raster, bevor du anfängst zu schreiben, sprech mit dem Vertrieb vieler. Und sagt, wo drückt der Schuh gerade? Ja, also da sehen wir, wie das ist. Am Ende ist es ein Ökosystem, was eng miteinander verzahnt ist. Und da hast du recht, das machen wir Marketingleute noch viel zu wenig. Wir machen es oft ganz einfach, denken, wird schon funktionieren, wird schon gut gehen, tut es nicht. Und so zieht sich auch fort. Also am Ende müssen ja auch diese Trendpapers, Whitepapers, Checklisten irgendwo hin. Landingpages. Auch da, mach nicht eine Landingpage, mach im Zweifel 5 oder 7 Landingpages und formuliere sie so, dass sie auch von der Sprache, Tonalität und auch von der Textlänge her die Person ansprechen. Nochmal, ein Installateur, ein Handwerker hat keinen Bock, irgendwie sich in so einen Sermon durchzulesen und da ganz salopp zu sagen, wer möchte es kurz und knackig sehen und Kunde, 3 Bullets, das findest du in dem Trendpaper, klick hier. Architekten kann ich vielleicht ein bisschen mehr Content bieten, weil er Lust hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Also auch das muss mitgedacht werden. Und da war doch, ich habe die letzten 2, 3 Jahre in dem Bereich sehr, sehr viel gelernt, mich zu hinterfragen, differenzierter zu werden und das natürlich auch weiterzugeben. Ja? Und das macht für LinkedIn da nicht halt, also nicht einen Post machen, der alle betrifft, macht 3 Posts. Ja? Was du so schön gesagt hast auch vorhin. Und dann gibt es ja auch noch diese, was du ja auch machst, diese unterscheidet, ist es einer, der Fakten will, ist es einer, der analytisch ist, ist es einer, der emotional angesprochen werden will. Also sprich, wenn ich auch anfange auf LinkedIn oder Instagram, auch dann das vorzuspinnen als Touchpoint, überlege dir als Marketing-Mensch, wie machst du es dort? Ja, und ja, das gibt dann mehrere Strecken, mehrere Content-Pläne. Aber ich glaube, dann ist man auch in der Lage, A, hinzustehen als Vertriebler und auch gegenüber dem CEO, der CFO zu sagen, hat's was gebracht? Oder wie muss ich eine Strecke weiterentwickeln oder Inhalte weiterentwickeln? Das ist wirklich, dass der Köder meiner Persona schmeckt und nicht andersrum. Ja. Also nicht ganz einfach. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich manchmal auch noch daneben liege. Aber dazu sind wir da, das hier zu hinterfragen, immer wieder gegen die Bande zu spielen, zu sagen, wie muss Content aussehen. Das ist am Ende die Königsdisziplin, das funktioniert nicht.
Du lebst es ja jetzt jeden Tag, Ina. Wie ist es ja immer schön, das so runterzublabbern, aber wenn man jeden Tag wirklich lebt im Job, wie siehst du das so gemessen an der Realität?
Ja, man hat, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, man lernt sehr viel. Relativ schnell lernt man sehr viel. Bei uns war es zum Beispiel auch so, oder generell im Alltag, wenn du sagst, okay, ich erlebe das jeden Tag, wir sind jeden Tag dabei, okay, welche Persona haben wir, welchen Content müssen wir erstellen, müssen wir neuen Content erstellen, wie weit sind unsere Nurturing-Strecken zum Beispiel. Und ich muss sagen, die Content-Erstellung an sich, das ist eigentlich das Komplexeste an diesem ganzen Thema. Weil da geht extrem viel Zeit drauf. A, erstmal in der Analyse, was brauche ich überhaupt für Content? Dann zu schauen, für wen mache ich diesen Content überhaupt? Da sind wir wieder beim Thema Personalisierung. Und dann natürlich das große Thema, diesen Content überhaupt erstmal aufzubereiten. In welchem Format bereite ich den auf? Ist es ein White Paper? Ist es eine Checklist? Ist es ein Video? Was auch immer es irgendwann am Ende wird. Und da steckt schon extremst viel Zeit auf, weil wir aus Marketing zum Beispiel ja auch nicht unbedingt immer die Fachexperten sind. Unsere Themen sind dann auch schon mal sehr technisch, sehr fachspezifisch. Normativ sind die dann auch schon mal. Da ist auch dann wirklich so das Thema, okay, ja, wir schreiben vielleicht den Content vor, aber wir brauchen dann immer noch Support der Experten, die uns dann diesen gewissen Input sagen, pass mal auf, so oder so ist das auch fachlich korrekt. Weil wir adressieren ja auch ein Fachpublikum. Das heißt, ich muss ja auch irgendwo glaubwürdig bleiben. Das heißt, ich kann nicht irgendwie mit einem Marketing-Jargon rausgehen, sondern es muss fachlich wirklich fundiert sein. Und das ist extremst aufwendig. Deswegen war es bei uns auch wirklich ein Thema, auch die internen Prozesse erstmal aufzubauen. Wie erstellen wir eigentlich Content? Wie erstellen wir personalisierten Content? Klar ist die eine, auf der einen Seite hat man dann die Fachexperten, die sehr tief in den Themen drin sind, die man aber auch erstmal davon ja überzeugen muss, wofür machen wir das eigentlich, die am Anfang gar nichts anfangen können. Das ist überhaupt ein White Paper. Also ich bin Fachexperte, warum soll ich jetzt auf einmal anfangen, Texte zu schreiben? Ne? Und das erstmal rüberzubringen, da sind wir wieder beim Thema Verständnis, aber dann auf der anderen Seite auch Richtung Vertrieb zu denken und sagen, okay, pass mal auf, lieber Vertrieb, das ist jetzt der Content, den wir haben. Adressiert er das Problem deines Kunden oder müssen wir da nochmal weiter differenzieren? Weil, was relativ interessant ist, weil Vertriebler A sagt zum Beispiel, das und das ist wirklich das Kernproblem. Vertriebler B sagt, das und das ist aber eher das Kernproblem. Und dann nochmal zu gucken, okay, wie bereite ich diesen Content jetzt überhaupt auf, damit ich quasi auch alle Themen adressiere oder vernünftig adressiere. Da ist bei uns auch das Feedback vom Vertrieb extremst wichtig. Wo wir dann aber auch hingegangen sind, wir hatten da letztes Jahr mal sehr drüber gesprochen, wo wir auch das Thema hatten, 5 Mails sind lange noch kein Nurturing-Prozess. Mhm. Und ich dann auch gesagt habe, pass mal auf, ich muss noch mal drüber nachdenken, was wir da gerade eigentlich tun. Weil ja, im Marketing versucht man dann relativ schnell relativ viel Content zu produzieren, weil man auch sehr dankbar ist, wenn man, ich sag mal, einen relativ großen Content-Baustein hat, den dann vielleicht in verschiedenste kleine Bausteine auch runtersplitten kann, damit man verschiedenste Themen vielleicht auch so ein bisschen adressieren kann. Aber dann auch erstmal zu schauen, okay, ist das wirklich sinnvoll, was ich da gerade mache? Das einmal kritisch zu hinterfragen, weil wir dann auch hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt wirklich mal unsere Content-Bausteine an, die wir relativ schnell aufgebaut haben, ob die wirklich so sinnig sind. Oder ob wir da vielleicht nochmal eine Runde drehen müssen. Und dann haben wir doch wirklich, oder wir haben uns hingesetzt und gedacht, okay, das ist jetzt unser Content. Was hat der eigentlich für eine Aufgabe und was hat der eigentlich für ein Ziel? Und dann haben wir unseren Content tatsächlich wirklich nochmal überarbeitet, weil wir natürlich auch, was wir gerade schon gesagt haben, Marketing relativ schnell alles über einen Kamm beschert haben und gesagt haben, okay, jo, so schicken wir das jetzt raus, ohne aber wirklich nochmal tief drüber nachzudenken, in welcher Phase befindet sich eigentlich gerade der Kunde und was braucht er jetzt gerade konkret für Inhalte. Und da hat es uns echt geholfen, nochmal wirklich zu sagen, okay, welche Aufgabe und welches Ziel hat eigentlich genau dieser Inhaltsbaustein? Weil man dann auch relativ schnell gesehen hat, dass vielleicht in so einer Awareness-Phase das Bedürfnis ganz anders ist als in einer Entscheidungsphase. Da hat der gleiche Content vielleicht auch eine ganz unterschiedliche Aufgabe, ein ganz unterschiedliches Ziel. Und da bin ich wieder beim Aufwand, dass man da wirklich mal guckt, man hat den gleichen Content. Ich muss den aber nochmal vielleicht ganz anders schreiben oder auch vielleicht die Landingpage ganz anders aufbauen, je nachdem, wann ich den in meinen E-Mail-Prozessen auch verbaue. Mhm. Und das ist halt so ein Thema, was uns jetzt wirklich täglich begleitet. Das ist ja, was ich auch immer sage, es ist initial sehr, sehr viel Aufwand. Erstmal drüber nachzudenken, was tun wir da eigentlich und für wen machen wir das und warum machen wir das, mit welchem Ziel. Aber was ich dann auch sagen muss, wenn man es einmal aufgebaut hat und so eine Nurturing-Strecke mal steht, dann steht die auch für längere Zeit. Es ist nicht so, dass man dann ja konstant immer an dem, gut, man arbeitet klar immer weiter an dem Content, aber es ist nicht so, dass man immer an dem gleichen Content die ganze Zeit arbeitet, sondern der Nurturing-Prozess steht, der wird erstmal analysiert, der wird erstmal gemessen und dann nach einer Phase von, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Monaten schaut man sich das nochmal an und sagt, okay, was hat das eigentlich Ergebnis? Was war das Ergebnis? Hat der Content das Ziel erreicht und die Aufgabe erfüllt? Und wenn wir sagen, ja, alles gut. Wenn wir sagen, nee, pass mal auf, da können wir noch ein bisschen was dran drehen. Klar, dann optimiert man den Content halt nochmal weiter.
Aber wie geil, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wie geil, oder? Wo das Marketing früher die bunten Bildermaler waren, ja. Und die, ja, ihr könnt schöne Events machen. Überleg dir mal, wie strategisch du da jetzt schon unterwegs bist, wo das Marketing im Prinzip mit dem Vertrieb interagieren muss. Es muss intern mit den Fachmenschen interagieren. Und das ist wirklich ein strategisches Vorgehen und ein Spielfeld, wo ich sage, wie toll, wenn man sowas machen kann, wenn man diese Möglichkeiten hat und eben nicht nur bunte Bilder malt und sagt, okay, Baustein 1 abgehakt, Baustein 2 abgehakt, sondern wirklich dann auch in den Büros damit umgehen kann.
Genau. Also das hat sich bei uns ja wirklich geändert. Also klar, wir kommen auch aus dem klassischen Marketing, macht den Katalog, macht nette Bildchen und ganz tolle Plakate. Jetzt hin zum wirklich, ich nenne es immer ganz salopp, so ein bisschen datengetrieben auch. Wir fangen an, mit Daten zu arbeiten. Was vorher immer so war, okay, wir machen Gießkannenprinzip, was Bettina auch gesagt hat. Wir schicken einfach mal was raus und gucken mal, was dabei rumkommt. Relativ viel hat auch auf Bauchgefühl basiert tatsächlich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das interessiert den Kunden, das schicken wir jetzt raus. Das ist ein super Angebot gerade. Aber wo wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir fangen jetzt an, mit Daten zu arbeiten. Das Gute ist, an Daten kann man messen. Das heißt, wir sind jetzt das erste Mal eure Marketing so weit, dass wir sagen können, okay, wir können den Erfolg einer Aktion auch messen in Klickzahlen, in Öffnungsraten, in Website-Besuchen, am Ende des Tages auch im Umsatz, wenn man es komplett nachvollzieht, auch in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. Und das ändert eigentlich auch das Bild des Marketings nochmal komplett. Das heißt, es ist nicht irgendeine Abteilung, die arbeitet reaktiv und macht da mal ein paar Prospekte, sondern proaktiv, wo auch, ich sag mal, ein gewisser Einfluss auf den Umsatz des Unternehmens erkennbar wird oder sichtbar wird, weil man jetzt wirklich anfängt, auch mit Daten zu arbeiten, die Daten auch messen kann. Und da wandelt sich eigentlich das Bild des Marketings schon mal komplett.
Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Stimme ich zu.
Ich habe das einmal wirklich erlebt, dass eine Kundin, eine Marketingleiterin gesagt hat, Menschenarbeit, ich habe keinen Bock mehr, der Erfüllungsgehilfe vom Vertrieb zu sein. CEO und Vertriebsleitung sind Best Buddies und ich bin die Komische, die so komische Sachen erzählt wie Awareness und bla bla bla. Die reden, die haben eine andere Sprache, die haben eine andere Denke. Hilf mir, mit denen auf Augenhöhe zu kommen. Und das, was du eben beschrieben hast, ist für mich strategisch C-Level, Vertriebsleitung definitiv auf Augenhöhe, sogar noch weiter als die normale Vertriebsleitung in meiner Welt.
Durchaus. Also wir haben es ja festgestellt, du kennst ihn, unser Geschäftsführer, der steht auch komplett, ich sag mal, dahinter, hinter dem, was wir tun, ja. Dass wir wirklich anfangen, Marketing und Vertrieb zu digitalisieren. Und das hat einen riesen Vorteil, weil man halt, hat halt, ich sag mal, als es steckt einfach schon in den Rücken, wenn man die Geschäftsleitung im Rücken hat, auch als Marketingverantwortliche, weil man natürlich genau gegen die ganzen Klischees kämpfen muss. Da kommt dieses Marketing mit den bunten Bildchen und auf einmal fangen die an, komische Fragen zu stellen und wollen mit meinem Kunden zu sprechen. Und wenn man da jetzt einfach den Rückhalt hat, auch von der Geschäftsleitung oder auch die dann auch wirklich stärkend agiert und auch dieses ganze Thema befürwortet, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert im Unternehmen.
Also ein Learning, wir laufen so langsam auf den Schluss zu. Ich würde auf eine Frage aus dem Publikum noch kurz eingehen wollen. Aber ein Learning, das glaube ich ganz wichtig ist, auch für unsere Zuhörer. Wenn ihr mit dem Thema anfangen wollt, guckt, dass ihr euer C-Level mit an Bord bekommt. Die müssen die Inhalte genau verstehen. Aber sie müssen verstehen, welcher Impact in der Personalisierung von Content drinsteckt. Dass es kein nice to have ist, sondern dass es wirklich Umsatztreiber sein können, Erfolgstreiber sein können. Das aber nur dann geht, wenn man dem Marketing halt auch wirklich die Mittel zur Verfügung stellt und den Hebel zur Verfügung stellt. Und mit Hebel meine ich auch mal in der Fachabteilung ein bisschen Druck aufbauen, wenn das Marketing hängen gelassen wird, mit Freigaben oder mit Texten oder. Die Wichtigkeit dieses Themas muss in meinen Augen muss erkannt werden im C-Level, dass einfach für das Marketing dann auch die Wege frei gemacht werden. Mhm. Wir haben eine Frage im Chat, wie man die Angst nehmen kann. Also die kam schon sehr früh in unserer Diskussion mit Angst im Vertrieb. Meine Meinung, ich bin ein Freund von crossfunktionalen Teams. Und dann zu gucken, wir haben eine bestimmte Aufgabe, den Planer erreichen, den Handwerker erreichen, Neukunden, Bestandskunden, was auch immer. Was ist die Aufgabe? Wen brauchen wir dazu im Team? Und dann wirklich nicht sagen, ihr müsst öfter mal miteinander reden, sondern wirklich ein crossfunktionales Team bauen, dem Raum geben. Da gibt's Methoden dafür, wie man es machen kann, auch aus dem Mentalcoaching und so weiter, dem Raum geben und wirklich gucken, weil dann fallen die Ängste. In dem Moment, das wissen wir aus Forschungen, aus Studien von Google zum Beispiel, der Nummer eins Erfolgsfaktor für Teams ist das Thema Sicherheit. Also gibt den Menschen Sicherheit, die in einem Team mitarbeiten, und dann werden die sich öffnen und dann kann man gemeinsam an der Angst arbeiten. Habt ihr Tipps dazu? Wie würdet ihr damit umgehen?
Ich glaube, die Frage resultierte auch aus der Diskussion, die wir hatten, dass die Angst sehr groß im Vertrieb auch ist, wenn jetzt auf einmal das Marketing anfängt, Dinge zu tun, die eigentlich in Anführungszeichen Vertriebsaufgaben sind, ne? Genau, was wir halt gemacht haben, genau was du sagst, wir haben crossfunktionale Teams gebaut, wir haben auch unseren Vertrieb mit ins Projekt reingeholt, wo wir gesagt haben, wir fangen jetzt an, Vertrieb und Marketing zu digitalisieren. Und jeder hat auch wirklich Aufgaben gehabt. Das heißt, nicht nur das Marketing hat vorgeprescht und gesagt, wir bauen jetzt hier, keine Ahnung, Content, White Paper, dies, jenes, sondern wirklich so viele wie möglich mit ins Boot geholt. Klar, alle ist nicht möglich, weil das würde bei uns zum Beispiel, gut, wir sind ein kleines Unternehmen, aber rein vertriebstechnisch über 30 Personen betreffen. Klar, dass man nicht alle immer mit ins Arbeiten bringen kann. Aber aus jedem Bereichen haben wir Leute mit da reingenommen, oder mit denen man auch immer wieder durchgekaut hat. Warum machen wir das eigentlich? Was ist das Ziel des Ganzen? Und was ich auf jeden Fall mitgeben kann aus der Praxis, Erfolge berichten. Das heißt, auch wenn der Vertrieb komplett unsicher ist, ja, ich schicke da ja irgendwelche E-Mails jetzt an meinen Kunden und ich weiß ja gar nicht, was kriegt mein Kunde da jetzt für E-Mails? Ich weiß ja gar nicht, was der für Inhalte kriegt. Auch da ist eine komplette Unsicherheit, weil der Vertrieb sagt dann, ja, aber wenn der mich jetzt anruft und ich weiß ja gar nicht, ob das ihm eine Mail geschickt hat, was mache ich denn dann? Und uns hat es jetzt zum Beispiel geholfen, dass wir den Vertrieb am Anfang auch immer informiert haben. Pass mal auf, lieber Vertrieb, das sind jetzt unsere neuen E-Mail-Strecken zu dem und dem Thema. Wir schicken euch die vorab zu. Ihr könnt da gerne mal reingucken. Ihr könnt auch gerne mal Feedback geben, ob das so in eure oder auch im Sinne eures Kunden ist. Und der Vertrieb hat sich abgeholt gefühlt. Das heißt, die wussten auch genau, okay, das sind so E-Mails, die jetzt an meinen Kunden rausgehen. Ich konnte mir die vorher schon mal abrufen, ich konnte die mir schon mal angucken. Und falls mich da jemand mal anruft und eine Frage dazu hat, kann ich ihm die ja auch beantworten. Also so ein bisschen die Sicherheit geben, dass er weiß, was das Marketing da rausschickt. Und irgendwann merkt man auch einfach, dass es das Vertrauen auch irgendwann da ist, dass da nicht mehr diese 100% oder annähernd 100% Kontrolle gefordert wird. Ich will unbedingt wissen, was er jetzt Kunde A, B und C schickt, sondern eher das Vertrauen auch da ist, dass sie sagen, okay, das, was die rausschicken, ist okay. Mhm. Ich weiß, dass Kunden dann Informationen bekommen, die sie auch wirklich gebrauchen können. Also das ist uns schon geholfen, da wirklich auch die Transparenz einfach zu wahren. Was geht da eigentlich an den Kunden raus?
Ina, super. Ich darf momentan in zwei Spirit Committees, so nennen es, bei Kunden sein. Die machen es genauso. Und die sind sogar einen Schritt weiter gegangen. Die haben wirklich dann beim Vertrieb und bei Fachabteilungen wirklich den überlassen, wen sie als Vertretung des Spirit Committee entsenden. Auch das war sehr demokratisch. Und wir treffen uns einmal im Monat. Wir gehen einmal im Monat die Themen durch. Es ist eine große Vertrauensbasis inzwischen. Also Vertrieb berichtet, die Fachleute berichten etc. Ich bin diejenige, ich empfange auch sehr viel, gehe auch natürlich viel zurück und entwickle dann den Content mit meinem Team oder auch Research. Und die Vertreter aus dem Steering Committee wiederum informieren ihre Teams. Und seitdem funktioniert das super. Also auch aus den Fachabteilungen, aus dem Vertrieb kommen inzwischen andere Vertriebler auf mich zu und sagen, Mensch, Bettina, ich habe hier was, ist abgesprochen mit unserem Vertreter, Steering Committee, ich schicke dir das. Also wir haben da eine Barriere bei zwei Unternehmen jetzt überwunden, wo wir wirklich vorher Blockaden waren. So, und genau, Marketing kommt, jetzt gibt hier Sachen vor, wollen wir irgendwas ändern, aber die macht doch eh nur Shishi. Wir haben komplett das Blatt gedreht. Bei einem Unternehmen, ich sage, ein Jahr drin, bei dem anderen seit einem halben Jahr und es funktioniert sehr gut. Das ist eine große Vertrauensbasis und dieses eine im Monat tauschen wir uns virtuell aus. Wir treffen uns einmal vierteljährlich auch persönlich, aber wir tauschen uns virtuell aus und haben auch wirklich ein Working Board über Teams, auf dem wir zusammenarbeiten, wo wir wirklich Dokumente teilen, wo ich auch zeige, was mache ich gerade. Also wo steht, jetzt geht diese Virtual-Strecke raus, was du auch gesagt hast. Also es ist eine große Transparenz und das kommt enorm gut an bei den Leuten, weil sie eben auch selber entscheiden können, wie schicken sie den Stil, kommt die, manchmal wechseln die Leute, auch was ich auch gut finde, dass auch eine andere Person mal die Chance bekommt, sich Gehör zu verschaffen oder in so einen Denkprozess reinzuwachsen. Also ich kann das nur unterschreiben, diese Offenheit und dann eben, was wir auch schon diskutiert haben, weg von dem Silo-Denken hin zu integrieren die verschiedenen Fachabteilungen, weil dann weißt du wirklich auch aus den verschiedenen Fachabteilungen, was brauchen deine Persona und dann bist du als Unternehmen in der Lage, auch saubere Nurturing-Prozesse wirklich aufzusetzen und den Umsatz zu steigern.
Cool. Zum Schluss, guck mal auf die Uhr, wir haben noch ein paar Minuten. Was würdet ihr denn jemandem empfehlen, der jetzt sagt, boah, tolles Thema, ich habe Bock, ich will damit beginnen, ich will Gas geben. Ich sag mal, meine Empfehlung wäre, geht in die Empathie, baut so viel Empathie, wie es nur irgendwie geht, für die Menschen auf, die ihr erreichen wollt, in Form von tiefen Buyer-Persona-Profilen, in Form von sinnvoller Customer-Journey-Analyse. Also nicht den Quatsch mit Awareness-Consideration, bla bla bla, viel zu kurz. Auch da müssen wir viel detaillierter werden. Und seht das Thema bitte hochstrategisch an und seht es nicht als Bürde, sondern wirklich als ein Werkzeug, mit dem ihr virtuos im Marketing spielen könnt. Und platziert euch, ähnlich wie die Ina es beschrieben hat, quasi in der Mitte als Schaltzentrale, die den Vertrieb mit einbezieht, Kundendaten holt, die von der Fachabteilung die Informationen holt, die das koordiniert, die das C-Level mit einbringt. Und dann geht ihr, glaube ich, wirklich in ein hochstrategisches Marketing und weg von dem Thema Bilder malen und mit dem Thema Personalisierung Erfolge feiern. Was würdet ihr noch für einen Tipp raushauen zum Schluss, Ina?
Genau, mein erster Gedanke wäre wirklich, sich halt wirklich mit den Kundengruppen auseinanderzusetzen. Was ist wirklich die Person, die ich ansprechen will? Und dann nicht zu gucken, ja, weiß ich nicht, demografische Daten. Ja, ist zwar schön, aber kann man machen, aber wirklich uns aus dem Weg zu gucken, okay, was sind so die Schmerzpunkte? Wie arbeitet diese Person täglich, damit ich auch einen Einblick bekomme? Wie sieht zum Beispiel so ein klassischer Tagesablauf aus? Was hat die für Aufgaben? Wo sind so Probleme, die jeden Tag auch aufkommen? Und was uns da sehr viel geholfen hat, auch aus dem Marketing, ist vielleicht jetzt sehr unklassisch, aber sich wirklich zum Beispiel mit dem Vertrieb einfach mal ins Auto zu setzen und einfach zum Kunden mitzufahren, die Kunden zu besuchen und dann wirklich mal zuhören. Wie sprechen die mit ihren Kunden? Was sind so Themen, worüber die sprechen? Wenn man dann nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick in den Kunden kriegt, als wenn der Vertrieb mir einfach irgendwas erzählt. Sondern ich hole mir aus erster Hand die Informationen, gehe mit zum Kunden, mach das mal vielleicht eine Woche, lerne ich verschiedenste Kundengruppen auch kennen, weil ich dann auch später ganz anders den Content auch wirklich produzieren kann, weil ich die Person dahinter auch kenne, die Person auch mal gesehen habe, mit der Person vielleicht auch mal gesprochen habe. Also das wäre wirklich das Erste, was ich jetzt Marketingseite machen würde, einfach mal mit dem Vertrieb ins Auto setzen, gemeinsam zu Kundenterminen zu fahren und einfach mal zuhören.
Bettina?
Hol möglichst viele Fachleute an einen Tisch. Lass die Leute mitsprechen und involvieren. Dann entsteht wirklich auch Content oder auch wirklich etwas Sinnvolles fürs Unternehmen. Das ist meine wichtigste Botschaft. Keine Silos, breche es aus. Lass die Leute sprechen.